Das ist der Science Slam, Weltrettung braucht Wissenschaft. Was alles möglich wäre, wenn sich alle mal da, wenn alle mal mehr auf Wissenschaftler hören würden. Da gibt es gute Bücher und gute Katastrophenfilme, in denen das beschrieben wurde. Eure beiden Speakerinnen sind die Franka und die Elena. Genau. Elena ist Geowissenschaftlerin und Franka ist Bestsellerautorin und Journalistin und beide haben zusammen mit noch weiteren Personen ein Buch geschrieben. Und tut mir noch einen Gefallen, begrüßt sie mit einem kräftigen Applaus. Es kostet viel Mut, hier zu sein.
Ich muss mal hier die Macht loswerden.
Ja, ich bin noch dran. Alles gut. Ich lasse die Franka mal anfangen. Tschüss.
Man sieht schon, wie toll wir uns da koordiniert haben. Oh ja, das Licht wird dunkler. Das finde ich viel besser so. Okay, sehr schön. Da ist die Präsentation. Zu den anderen Titeln, gerade mit Journalistin und so, bin ich eigentlich auch Neurowissenschaftlerin. Genauer genommen soziale Neurowissenschaftlerin. Das heißt, ich beschäftige mich damit, was passiert, wenn zwei Gehirne aufeinandertreffen. Also mit so wichtigen Themen wie Verständnis und Mitgefühl. Warum erforscht man sowas? Naja, wir sind NeurowissenschaftlerInnen. Wir wollen den Menschen verstehen, wir wollen das Gehirn verstehen. Und was ist der Mensch, wenn nicht ein wahnsinnig soziales Wesen? Gut. Moment. Ich muss mal gerade hier gucken. Ich glaube, das ist die falsche Präsentation. Ja. Ich sag noch mal, hier super koordiniert ist das alles. Ja, das Dinge, die ich immer schon mal machen wollte. Genau, da hatten wir es. Tada, wir sind ein soziales Wesen. Okay, die erste Frage, die sich dabei natürlich so ein bisschen stellt, ist er das? Wirklich? Immerhin haben wir eine ganze Menge soziale Herausforderungen, auf denen wir immer wieder an der gleichen Art und Weise scheitern. Der Zustand des Planeten lässt sich immer schlechter ignorieren. Die Zukunftsaussichten der Jugend halten sich in Grenzen. Und genau genommen möchte mittlerweile die Mehrheit lieber in der Vergangenheit leben. Mit anderen Worten, wir sind fertig. Insofern ist es kein Wunder, dass wir uns in regelmäßigen Abständen fragen, ob der Mensch wirklich im Grunde gut ist oder des Menschen Wolf oder ob das Leben nicht einfacher wäre, wenn wir das mit dem Sozialsein gar nicht erst versuchen. Also, was sagt die Wissenschaft? Die sagt, es ist kompliziert. Ich weiß, sagt sie immer, aber es ist ja auch so. Die ganze Welt ist kompliziert, Milliarden Menschen, die miteinander klarkommen müssen. Dabei fällt uns schon die Koordination mit Elfen ziemlich schwer. Wir stellen uns das immer vor, dass es im Kopf so eine Art Cockpit gibt, das es für uns regelt. Aber im eigentlichen Gehirn ist es natürlich dunkel. Es gibt eigentlich nur die Neuronen und alles, was die können, ist feuern oder nicht feuern. An oder aus, Einsen und Nullen. Rein theoretisch heißt das, dass unser Gehirn intuitiver Programmiersprachen versteht als wir. Rein praktisch heißt es aber auch, dass es sich sehr leicht verwirren lässt. Hier, wer merkt schon, dass irgendwas ein bisschen komisch ist an dem Bild? Genau, allgemeines Nicken. Aber wer hätte gedacht, dass es so aussieht? Das große Ganze verstehe ich, hat sich das Gehirn gesagt. Verwirr mich nicht mit Einzelheiten. Das nächste Beispiel kennen wahrscheinlich die meisten hier. Ich frage trotzdem noch mal nach. Wer sieht's in Weiß-Gold? Wer sieht es in Schwarz-Blau? Wer ist überrascht, dass ich gefragt habe? Ach, doch noch so viele. Schön. Für einige habe ich jetzt sehr schlechte Nachrichten. Das Kleid ist Schwarz-Blau. Ich gehöre auch zu denen, die es falsch sehen. Ich kann mich nicht vom Gegenteil überzeugen. Der Trick liegt darin, dass unser Gehirn bei Sachen, die im Gegenlicht sind, die Blautöne rausrechnet. Ist ungemein gut für uns, wenn wir nachts betrunken zur blauen Stunde nach Hause wanken, weil wir dann nicht glauben, jemand hat die Stadt angemalt. Wir verstehen, das sieht nur blau aus, das ist eine optische Illusion. Aber der Schwellwert, wo unser Gehirn entscheidet, das ist diese Illusion, ist bei jedem Menschen ein bisschen unterschiedlich. Gibt also eigentlich eine gute wissenschaftliche Erklärung, der wir nachgehen könnten. Oder komplett ausrasten. So wissen wir jetzt, dass Justin Bieber das Ganze in blau und schwarz sieht. Kim und Kanye sind sich uneinig und inzwischen getrennt. Taylor Swift ist confused and scared und das in Großbuchstaben. Wir haben also nicht nur großes Potenzial für Missverständnisse, wir reagieren auch sehr aufgeregt, wenn das passiert. Und trotzdem müssen wir alle irgendwie miteinander klarkommen. Wie macht man das? Dafür konzentrieren wir uns immer bei diesem großen Ganzen in der Forschung auf kleine Entscheidungen. Sowas wie, möchtest du was abgeben? Das ist, wie wir meistens über Verteilung nachdenken. Man hat was und danach hat man weniger. Ob es nun Essen ist oder Geld. Das bekannteste Experiment kennen wahrscheinlich auch wieder viele, das Diktatorspiel. Jemand kriegt 10 Euro und die Frage, willst du einer fremden Person was davon überweisen? Gibt eigentlich keinen Grund, das zu tun. Und doch, Menschen spenden. Nicht ganz fair, ungefähr 3 Euro, aber fast niemand gibt nichts. Das war ziemlich beeindruckend. Auf jeden Fall war es viel optimistischer als das, was der Homo economicus von uns erwartet hat. Und wenn man dabei ins Gehirn guckt, sieht man sogar, wir sind glücklich, wenn wir was abgeben. Das ist ziemlich cool, weil alles, was uns belohnend empfunden wird, machen wir ganz ohne Mühen immer wieder. Schokoriegel prokrastinieren wir nie. Es gibt ja auch gute Gründe für uns, was abzugeben. Das eine ist das Emotionale. Wir teilen die Gefühle anderer Menschen und mögen nicht, wenn die traurig sind. Dann gibt es das Kognitive. Wir verstehen die Gedanken anderer Menschen. Einschließlich deren Gedanken über uns. Und wir wollen keinen schlechten Eindruck machen. Auch unserem Selbstbild entspricht es eher, wenn wir uns gut benehmen. Unser Selbstbild ist manchmal ein bisschen positiver als angemessen. Zusammengefasst, wir wollen sozial sein, aus Grund des Mitgefühls, des Verständnisses, unseres Image und des Selbstbilds. Aber das klingt doch jetzt eigentlich wieder alles total nett. Wenn das alles so schön ist, dann brauchen wir ja so Sachen wie Steuern und sowas gar nicht. Verlassen wir uns einfach mal auf die menschlich-sozialen Fähigkeiten. Wenn euch das suspekt vorkam, seid ihr damit nicht alleine. WissenschaftlerInnen haben auch mal so ein bisschen an diesem Diktatorspiel gerüttelt und geguckt, ist das wirklich so robust? Nein, ist es nicht. Wenn wir zum Beispiel die unfaire Entscheidung auf den Computer schieben könnten und wir müssten nach Alternativen suchen, haben wir es auf einmal sehr eilig. Wenn wir auch die Möglichkeit haben, Geld wegzunehmen, geben wir sehr viel weniger. Und wenn wir nur geben, weil uns andere dabei zugucken, hören wir auf, sobald sie es nicht mehr tun. Und es braucht eigentlich nicht mal solche Tricks, um uns davon abzubringen. Es reicht schon immer wieder zu fragen, willst du was abgeben, willst du was abgeben, willst du was abgeben? Irgendwann erreicht alle Großzügigkeit ihr natürliches Ende. Und das ist das Problem. Großzügigkeit funktioniert richtig gut, zum Beispiel in Familien, bei Hilfsgütern, in klar umrissenen Katastrophen. Das sind so Situationen, wo wir Spendenrekorde brechen. Aber unseren Alltag können wir darauf nicht aufbauen. Also was jetzt? Back to the roots. Wenn Wissenschaft nicht weiterkommt, dann gucken wir uns immer gerne kleine Kinder an. In der Hoffnung, dass die unseren Vorfahren so ein bisschen ähnlicher sind als der handelsübliche Steuerberater. Mögen kleine Kinder gerne was von ihrem Keks abgeben? Naja, geht so. Das heißt aber nicht, dass ihnen die anderen Kinder egal sind. Am liebsten ist ihnen die Situation, wo einfach beide einen Keks haben. Und sie sind sogar bereit dafür, Zusammenarbeit zu riskieren. Sie haben sogar ein System dafür entwickelt, das wir Räuberleiter nennen. Und wie krass das sozialkognitiv ist, merkt man erst, wenn man Schimpansen vor die gleiche Aufgabe stellt. Nämlich eine, wo sie gemeinsam an einem Strang ziehen müssten für diesen Obstkorb. Schimpansen sind überhaupt nicht doof, die verstehen natürlich sofort, was gemeint ist. Ziehen beide an dem Strang, kriegen den Obstkorb. Danach isst der Ranghöhere alles auf und der andere sitzt beleidigt in der Ecke. Das Ganze funktioniert exakt einmal. Kleine Kinder dagegen verstehen von Anfang an, dass von der Zusammenarbeit beide profitieren müssen. Und das erlaubt ihnen, die Zusammenarbeit länger am Laufen zu halten. Das ist eine tolle Sache, denn Zusammenarbeit schafft Mehrwert. Vor allen Dingen für eine Spezies, die allein evolutionär nicht allzu viel zu bieten hat. Zusammen jagen wir Mammuts, wo wir alleine mit Karotten dastehen, und haben eine komplette Zivilisation gebaut, obwohl die wenigsten von uns wissen, wie Elektrizität funktioniert. Angefangen damit, dass wir geteilt haben, das Geheimnis des Feuers und der Fleischverarbeitung oder wirklich leckeren Tofu, also wirkt all das, was unser großes Gehirn überhaupt erst möglich macht. Bevor wir das können, muss sich jemand um uns kümmern und auch das ist eine Arbeit, die wir aufteilen müssen. Mehr oder weniger gut. Zusammengefasst, wir teilen Care-Arbeit, Wissen, Essen und die Risiken, die daraus entstehen aus der Jagd und die Konsequenzen und wir bekommen dafür alles, mindestens unser Gehirn. Wer teilt, steht ziemlich oft mit mehr da. Das gilt besonders für Wissen, das immer mehr wird, wenn man es teilt. Aus dieser Perspektive ist es eigentlich nicht überraschend, dass wir erst sozial werden, lange bevor wir großzügig sind. Und tatsächlich merken wir das auch noch bei Erwachsenen. Wir empfinden zum Beispiel genauso viel Freude, wenn wir Informationen teilen wie Geld. Und Geld teilen wir besser, wenn es aus Zusammenarbeit entstanden ist. Auf einmal werden wir mit Wiederholungen nur besser und lassen uns nicht mehr von blöden Ausreden abbringen. Aber das klingt ja jetzt auch wieder alles total gut. Wir verstehen von klein auf, wie Zusammenarbeit funktioniert, machen das dann ganz intuitiv. Wenn das alles so schön ist, wie kommt dann das Böse in die Welt? Beziehungsweise, warum sind diese sozialen Menschen nie in meiner Arbeitsgruppe oder in meiner Nachbarschaft? Naja, wir haben ja jetzt schon vieles gelernt davon, was Zusammenarbeit braucht. Sie funktioniert zum Beispiel am besten, wenn sie Mehrwert schafft. Wenn wir dagegen um das gleiche Ziel konkurrieren müssen, tun wir uns als Menschen oft ein bisschen schwer. Anderer Punkt, ausgeglichene Verhältnisse. Wir waren sozial, weil wir Angst hatten, dass die anderen sonst nicht mehr mit uns spielen. Wenn wir dagegen ungleiche Vermögensverhältnisse haben und einer hat alle Stränge in der Hand, werden wir gleich weitaus weniger großzügig. Das wiederum sorgt für Schwierigkeiten auf der anderen Seite, denn wie alle sozialen Spezies haben wir auch ein ganz klares Gespür dafür, wenn jemand anders mehr abkriegt. Neid und Eifersucht sind auch sehr soziale Gefühle. Sozial ist nicht nett. Und dazu kommen wir zu einer der wichtigsten Vorbedingungen. Es braucht Vertrauen. Eine der Grundlagen unserer Gesellschaft. Denn am Anfang jeder Zusammenarbeit steht der Moment, wo wir den Sprung ins kalte Wasser wagen müssen. Auf die Gefahr hin, dass uns die anderen hängen lassen. Zum Glück funktioniert das ja öfter als gedacht. Der Homo economicus dagegen scheitert genau an dem Schritt. Er glaubt nicht, dass das Kind oben ihm was zurückgeben wird. Er kann nicht vertrauen. Und es ist schon ein bisschen lustig, dass wir unser Wirtschaftssystem aufgebaut haben auf einem Modell, das die Räuberleiter nicht hinkriegt und deswegen noch auf dem Baum sitzt. Und vielleicht ist das einer der Gründe, warum wir all das, was wir früher mal so erfolgreich geteilt haben, heute eher unterfinanzieren. Oder warum Bakterien ihr Wissen umsonst teilen und wir es hinter Paywalls verstecken. Alles auch, weil wir über Verteilung immer als weniger nachdenken. Das heißt, wir haben eigentlich viele soziale Fähigkeiten auf vielen Ebenen und könnten damit zusammen viel besser klarkommen, als wir es tun. Aber wir stehen uns eben auch immer wieder selbst im Weg. Das gilt auch bei den Problemen unseres Planeten, beziehungsweise bei all unseren Versuchen, sie zu lösen. Schließlich ist auch das eine Situation, der Umweltschutz, was wir nicht alleine hinkriegen und wo wir hoffentlich viel zurückkriegen. Das heißt, wir haben wieder die gleichen Schwierigkeiten. Da sind die ausgeglichenen Verhältnisse. Das ist nicht leicht, wenn die einen mit regionalen Biotomaten alles geben und reiche Leute einfach weitermachen wie vorher. Genauso oft vergessen wir den Mehrwert, den es bringt, die Umwelt zu schützen. dann müssen erst Expertinnen kommen, die uns vorrechnen, was die Bienen wert sind oder der Amazonas, wie viel Geld wir sparen, wenn wir das Pariser Klimaabkommen einhalten und was die Energiewende bringen würde, selbst wenn die Klimawende nicht existieren würde. Dass wir all das oft übersehen, liegt natürlich auch daran, dass in unseren ökonomischen Modellen menschliche Grundbedürfnisse nicht vorkommen. Das Soziale fehlt, genauso wie die Ressourcen oder der Output an Zerstörung. Und das kann manchmal zu merkwürdigen Rechnungen führen. Wenn zum Beispiel die große Mehrheit der Investoren davon ausgeht, dass sich die Erde bald um 2 bis 3 Grad erwärmt, fragt man sich schon, ob die wissen, was das heißt. Und da wären wir auch wieder bei der Frage des Vertrauens. Wobei unsere Tendenz natürlich dahin geht zu denken, wir machen schon ganz viel, während die anderen Leute mehr so tun. So ein bisschen Selbstüberschätzung ist aber auch einfach menschlich. Wir finden sie im Internet bei so Sachen wie, wo kommen die 41% der CDU her bei 68% Wahlbeteiligung? Oder warum gibt es 0er Geburtstagskerzen? Niemand wird 0 Jahre alt, ihr Trottel. Oder bei uns selbst, wenn wir sowas sagen wie, Kroatien ist dieses Jahr der absolute Geheimtipp, weil wir das irgendwo gelesen haben und dann denken, alle anderen Menschen hätten das irgendwie nicht mitgekriegt. Die waren völlig willkürlich Urlaub in Bottrop oder so. Genauso glaubt eine Mehrheit, dass nur die Minderheit an den Klimawandel glaubt. Oder wir sagen solche Sachen wie, Deutschland kann das Klima nicht alleine retten, während unser Anteil am Ausbau der Erneuerbaren bei 0,5% liegt. Und das ist blöde, denn wir wissen ja schon, wir arbeiten nicht gerne zusammen, wenn wir das Gefühl haben, dass sich nicht alle gleich viel anstrengen. Womit wir wieder bei unseren Denkfehlern wären, die uns nicht nur beim Wahrnehmen von Kleidern behindern. Da ist zum Beispiel die Egocentricity Bias, mit der wir zu sehr von uns selbst auf andere schließen und dann immer denken, unsere Perspektive wäre universell. Beim Klimawandel bekannt als, es kann nicht wärmer werden, es hat geschneit. Es gibt die Sunk Cost Fallacy, mit der wir an Sachen festhalten, einfach nur, weil wir viel Zeit investiert haben und Geld, ganz egal, ob sie eine gute Idee sind oder nicht. Die Status Quo Bias, mit der wir jede Veränderung immer viel härter diskutieren als den merkwürdigen Ist-Zustand, in dem wir stecken. Oder das Shifting Baseline Syndrom, mit der wir jeden neuen Zustand als Normalzustand erklären und dann nicht merken, wenn wir auf einer abfallenden Kurve sind. Temporal Discounting, mit dem wir Gewinne in der Zukunft nicht mehr so richtig wahrnehmen und deswegen zu schnellen Fixes tendieren. Oder zu Entscheidungen, die dann auf Kosten der nächsten Generation gehen. Verstärkt durch die Anchorship und Confirmation Bias, wir mögen, was uns bestärkt und nicht einfach völlig aus der Bahn wirft an Informationen. Dann erzählen wir zum Beispiel weiter, dass erneuerbare Energien irgendwie zu teuer, unpraktisch oder sonst wie gefährlich sind. Einfach weil das vielleicht irgendwann mal gestimmt hat und wir nicht gemerkt haben, dass wir mittlerweile in einem völlig neuen Zeitalter sind. In dem der Ausbau nicht nur jedes Jahr neu unterschätzt wird, sondern wir weit höher liegen, als wir je gedacht hätten. Das liegt natürlich auch da am Interpolation Error, dass wir das nicht wahrnehmen. Wir sind nicht gut darin, Trendwenden vorherzusehen und denken immer, es geht alles weiter wie bisher. Aber wir leiden auch unter Negativity Bias. Das heißt, neutrale Informationen nehmen wir per se immer eher negativ wahr. Das wiederum ist problematisch, weil es uns immer viel leichter fällt, über Probleme zu reden, wenn wir wenigstens irgendeine Idee haben, wie man sie vielleicht lösen könnte. Alles andere führt zu Überforderung und die kann uns eher desorientieren. Im Experiment nennt man das erlernte Hilflosigkeit, wenn wir die ganze Zeit im Stressor ausgesetzt sind, an dem wir nichts ändern können. Und danach einfach gar nicht mehr versuchen, das Problem zu lösen. Das beliebte Beispiel ist so der Elefant, der sich an einem Plastikstuhl festbinden lässt, aber es tut auch der Hund mit der Glastür. Das heißt, im Stress können wir mal offensichtliche Lösungen übersehen. Und wir werden in vielen Fällen blöderweise auch gar nicht unbedingt sozialer. stattdessen verstecken wir uns zum Beispiel an der Optimism-Bias, mit der wir glauben, dass das Blöde immerhin an uns wahrscheinlich vorbeigeht. Dann glauben wir, dass irgendjemand kommt und das CO2 magisch aus der Luft saugt. Obwohl wir wissen, dass das nicht die Lösung ist. Und damit werden wir bei der letzten großen Bias, dem Gruppendenken. Wir wissen ja schon, wir sind soziale Wesen. Das heißt, wir orientieren uns oft nicht daran, was am leichtesten oder praktischsten ist, sondern was sozial akzeptiert ist. Das kann in Gruppen allerdings dazu führen, dass wir uns gegenseitig verstärken und radikalisieren. Oder dass merkwürdige Verhaltensweisen, die irgendwo auftauchen, sich plötzlich überall hin ausbreiten, ganz egal, ob es eine gute Idee ist oder eher nicht. Die gute Nachricht daran und die Take-Home-Message ist, wir sind lernfähig, Dinge können sich ändern. Irgendwas, was vor wenigen Jahren noch völlig normal war, kann plötzlich sehr merkwürdig aussehen. Man spricht auch vom Sisyphus-Effekt, beim Gendern vielleicht auch, wo man so ein gesellschaftliches Thema immer wieder anschiebt und man dreht sich im Kreis und es geht nicht voran. Aber irgendwann rollt der Stein und Dinge kommen in Bewegung, eine Dynamik entsteht und dann ist man besser vorbereitet auf die Situation. Es gibt Theorien, dass wir beim Klima auch so weit sind. Hoffen wir mal. In jedem Fall gilt, wir können unsere Probleme nur lösen, wenn wir einsehen, dass es soziale Probleme sind. Weil die Menschheit steht und fällt am Ende immer nur gemeinsam. Vielen Dank.
Es tut mir leid, ich habe ein Detail vergessen, das muss ich kurz aus der Tasche holen. Ist wichtig. Okay. Ja, die ist cool, die Frau, oder? Ich räume mal kurz auf. Das ist das Buch, was wir geschrieben haben. Das ist jetzt auch Ende der Werbung. So, ich mache jetzt mal weiter. Es hat mir mit euch gestern so schön gefallen, ich dachte, ihr habt ein zweites Date verdient. Ja, ne? Und ich werde jetzt einen Slam machen über Lösungen zur Klimakrise, keine Lösungen zur Klimakrise und zur Klimakrise. Und deswegen braucht es leider eine Triggerwarnung. Nach 7, 8 Minuten werde ich Bilder zeigen von Naturkatastrophen, von Folgen von Naturkatastrophen für Menschen. Das heißt, es wird drastische Bilder geben, Feuer, Inferno und so weiter. Und wer jetzt nicht den Saal verlassen will, weil er den Rest auch sehen will, ich schlage vor, wenn das Feuer kommt, dann schließe die Augen und euer lieber Nachbar wird euch auf die Schulter tippen, wenn es vorbei ist. Ist das cool? Okay. Dann muss ich, wo habe ich jetzt den Zettel? So, ja, da bin ich. So, ich bin Geowissenschaftlerin und ja, kann man hier übrigens studieren in Hamburg. Bisschen Werbung noch. Und in Das ist keine Lösung geht es darum, wie das Mineral Olivin sich auflöst, wie es dadurch CO2 aus der Luft holen kann und warum die Lösung von Olivin nicht die Lösung der Klimakrise sein wird. Aber fangen wir erstmal mit dem schönen Teil an, der Geologie. Olivin entsteht tief im Erdmantel, es wird durch Vulkane an die Oberfläche geschleudert und es löst sich auf, wenn es mit Regen oder mit Meerwasser in Verbindung gerät. Das Olivin gehört zu den Silikatmineralen, das heißt, ein Siliziumatom ist umrundet von 4 Sauerstoffatomen, die bilden diesen Tetraeder und dazwischen sitzen Magnesiumatome, die machen das Olivin so schön grün und geben ihm auch seine Namen. Und ihr merkt schon, ich rede über Chemie. Bevor ich weitermache, möchte ich von euch ein sehr intimes Detail aus eurer Kindheit haben. Wer hatte so wie ich damals in der Schule eine 5 in Chemie? Ja, Mann. Wir haben es trotzdem irgendwie geschafft und weil ich das jetzt zufällig beruflich mache, muss ich mir ausdenken, wie können wir Chemie besser verstehen. Und ich habe ein Bild gefunden, das Sie alle aus unserem Alltag kennen. Chemie ist wie Partnertausch. Die Moleküle sind nichts anderes als Paare oder Gemeinschaften. Und wenn die aufeinandertreffen, kann es sein, dass diese potenziellen Partner so unfassbar attraktiv sind, dass wir uns zwischen dem einen oder anderen gar nicht entscheiden können. Das heißt, wir wechseln mal hin und her. Und ich habe auch das Gefühl, dass es hier stattfindet, denn nach 4 Jahren findet endlich wieder ein Kongress statt, nach der Pandemie. Und ihr stellt euch jetzt einfach mal im Folgenden vor. Es ist letzter Tag des Kongresses, es steigt die große Party und das Olivin betritt die Tanzfläche. Es trifft dort 4 Moleküle Wasser und 4 Moleküle CO2. Es gibt eine Menge Chunk und nach einer Weile shit happens, es passiert, Magnesium ist plötzlich Single. Warum? Nun, ihr habt in der letzten Zeit viel über Wasserstoff gehört, es ist super sexy, das denkt sich auch das Silikat und fängt spontane Affäre mit ihm an. Und Wasser und Kohlenstoffdioxid, die kennen sich noch aus Vorpandemiezeiten, die vereinigen sich auch wieder und checken ab, was sich so verändert hat in der Zwischenzeit. Das heißt, es ist eine alte Liebe. Das geht eine ganze Weile gut und ihr kennt auch aus den Zeiten, wo man viel mehr gefeiert hat, dass irgendwann dieser eine Moment kommt. Ihr werdet den Ohrwurm des Rest des Jahres nicht mehr los. Kohlenstoff und Sauerstoff fragen, Magnesium fragt Kohlenstoff und Sauerstoff, wollt ihr nicht mit mir zusammenziehen? Für immer. Und die sind so begeistert, dass sie ein Mineral bilden. Das heißt Magnesit. Und dieses Magnesit ist eine Liebe für viele tausend Jahre. Das Silizium und der Sauerstoff, die sagen, das hat irgendwie nicht gepasst. Wir probieren es mal mit Monogamie und bilden Opal. Und Wasser und Kohlenstoffdioxid, die ziehen weiter auf die Reeperbahn, um zu schauen, was da so geht. Und ihr braucht euch diese komplizierten Verhältnisse nicht zu merken. Es ist ganz einfach, denn auf dem Kongress, 4 CO2-Moleküle kamen auf den Kongress, nur 2 gingen nach Hause. Was ist passiert? Naja, es ist ganz einfach. Wir haben dieses Olivin, das hat sich aufgelöst und später, am Ende der chemischen Reaktion, hat sich Magnesit gebildet. Da steckt Kohlenstoff drin und ist für Millionen von Jahren an den geologischen Kreislauf gebunden. Das heißt, je mehr Olivin ich auflöse, desto mehr von dem CO2, dem Treibhausgas, geht zurück in die Erde und damit haben wir die Hauptursache der Klimakrise gelöst. Fertig. Können wir nach Hause gehen. Ja. Ich habe noch 7 Minuten. Das funktioniert gar nicht so einfach, denn wenn ich ein Olivinkörnchen habe, was 1 Millimeter groß ist, dann dauert das etwa 2300 Jahre, bis es sich komplett aufgelöst hat. Diese Zeit haben wir Menschen nicht. Schneller geht es allerdings, wenn ich eine hohe Temperatur habe, einen niedrigen pH-Wert oder eine reaktive Oberfläche erhalte. Denn mit der Zeit bildet sich eine Silikatkruste um das Olivin und bringt diese chemische Reaktion zum Stillstand. Und normalerweise wird dann an der Uni experimentiert, wir schmeißen Olivin in ein Becherglas, rühren es durch und das Problem ist, dass sich dann alle Olivine in dieselbe Richtung bewegen. Das heißt, die Silikatkruste bildet sich und unsere chemische Reaktion wird entschleunigt. Ich forsche jetzt nicht gerade daran, aber ich habe früher daran geforscht, was passiert eigentlich, wenn ich die Körner miteinander kollidieren lasse, das heißt die Silikatkruste aufbreche. Dafür brauchen wir natürlich schnelle, laute Musik und deutlich mehr Körperkontakt. Einen Moshpit. Und so einen Moshpit habe ich bei mir mal gebaut. Der sieht dann sehr unspektakulär aus. Das sind 4 Kilogramm so Olivinsand, werden durchmischt durch einen Wasserstrom. Die Körner haben aneinander gerieben und juhu, ich konnte schneller das Gestein auflösen und CO2 dadurch binden. Und ich habe ausgerechnet, ich könnte 1 Tonne CO2 damit binden, mit diesem Gerät, in 2283 Jahren mit etwa 500.000 Euro Strom. Ja. Und in der Wissenschaft ist es ganz einfach, wir sagen, es funktioniert, aber es ist nicht skalierbar. Und das ist aber gar nicht so schlimm, denn überall auf der Erde, wo Olivin am Strand liegt, so wie hier, oder in Hawaii oder in Island, überall wo Vulkangestein am Strand liegt, da moschen die Wellen das Olivin jeden Tag und jede Nacht einfach durch, lösen es auf Und durch diese sogenannte Gesteinsverwitterung werden das jedes Jahr 3% unserer gesamten CO2-Emissionen aus der Luft gezogen und zurück in den geologischen Kreislauf gebracht. Das passiert seit über 4 Milliarden Jahren. Es passiert einfach so und es ist auch noch kostenlos. Ja. Jetzt sind 3% Emissionen gar nicht so viel. Wir wollen mehr davon. Ich nehme also eine Handvoll Olivin, schmeiße es an diesen Strand und dann ist das Geoengineering und verboten, natürlich. Bei Geoengineering zucken wir alle zusammen. Wir haben da so Erinnerungen an Hollywood-Filme, deswegen haben wir es einfach umgenannt. Und Climate Engineering ist nicht mehr so schlimm. Beziehungsweise wir nennen das negative Emissionen, weil wir früher emittiertes CO2 wieder zurückholen. Ganz einfach. Aber das ist eine teure Angelegenheit. Die Technologien stecken in den Kinderschuhen. Wir müssen uns also die Frage stellen, brauchen wir den Scheiß? Und um diese Frage zu beantworten, brauchen wir den Scheiß, nehme ich euch mit auf eine Reise durch die Geschichte der Klimawissenschaften. Jean-Baptiste Joseph Fourier fand 1824 heraus, dass die Erde viel wärmer war, als sie es eigentlich sein sollte. Er hatte den Treibhauseffekt gefunden. Eunice Newton Foote fand heraus, dass CO2 ein Treibhausgas ist. John Tyndall bestätigte kurze Zeit darauf diese Erkenntnis und als Mann ging er dafür in die Wissenschaftsgeschichte ein. Svante Arrhenius war der Erste, der ausrechnete, wie warm die Erde wird, wenn man das CO2 in der Luft verdoppelt. Damals dachte man noch, warmes Wetter, tolle Ernte und schlug vor, noch mehr Kohle zu verbrennen, damit niemand auf der Welt hungern müsste. Guy Stewart Callender fand anhand von Wetterdaten heraus, dass durch die Industrialisierung die Erde sich plötzlich doch erwärmt und stieß auf viel positives Feedback. Seit den 50ern maß und zeichnete Charles David Keeling auf, wie viel CO2 in der Atmosphäre ist und konnte deutlich zeigen, dass wir die Verursacher sind. In den 60ern war im Ölfilm damit, sie könnten 7 Millionen Tonnen Gletscher jeden Tag schmelzen mit der Energie, die sie fördern. Wir sind heute bei dem 320-fachen. In den 70ern kamen Ökonomen auf die Idee, dass ein unlimitiertes Wachstum auf einer limitierten Erde mega der Bullshit ist und ExxonMobil rechnete sehr präzise aus, wie abgefuckt unser Klima heute sein würde. Es folgte die Gründung des Weltklimarates, Konferenzen in Rio, Kyoto, das Pariser Abkommen. Nichts. Rein gar nichts. Wir stecken immer noch ganz tief in der Scheiße. Ja, Mann. Und die Scheiße wird noch beschissener, denn es wird immer noch gefragt, wie viel darf Klimaschutz kosten? Das ist schwer zu berechnen. Ich kann euch aber sagen, was uns heute schon kein Klimaschutz kostet. Die Dürren werden immer häufiger. Die Hitzewellen werden immer heißer. Die Stürme werden immer stärker und die Fluten werden immer höher. Und es kann sein, dass heute in Norddeutschland noch ein Deich bricht. Einer soll wohl schon gebrochen sein. Und was vor 2 Jahren im Ahrtal passiert ist, das ist dieses Jahr in Pakistan passiert, in Griechenland, in Hongkong, China, Spanien, Indien, Brasilien, Bulgarien, Türkei, Marokko, Oman, Guatemala, Mexiko, USA, Somalia, England, Australien. Und nicht zu vergessen die vielen tausend Toten in Libyen. Kein Klimaschutz kostet uns unser Hab und Gut und unser Leben und unsere Lebensqualität. Und mit Bäumen können wir die Klimakrise auch nicht mehr wegpflanzen, denn es brennt und 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 es brennt. Das sind die Folgen von lächerlich kleinen 1,2 Grad globaler Erwärmung. Und die meisten von uns hier im Raum, wir werden die doppelte Erwärmung miterleben müssen. Das bedeutet eine Vielzahl der Naturkatastrophen, denen wir heute nicht gewachsen sind. Panik hilft uns nicht weiter. Das haben wir heute auch gelernt in der Session im Saal Z. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Und deswegen müssen wir uns überlegen, okay, wie greifen wir das an? Und deswegen bin ich sehr froh, heute hier zu sein, weil ich denke, dass die Community hier wahnsinnige Dinge auf die Beine stellen kann und ihr werdet Teil der Lösung sein. Also, was ist zu tun? Wir stecken tief in der Scheiße und wir haben nur noch diese eine Option, die besteht aus zwei Dingen. Erstens, wir reduzieren unsere Emissionen um 90%. Kein Widerspruch. Wir können uns nichts anderes mehr leisten. Und das bedeutet, dass wir alle mitmachen müssen. Wir, Politik, klar, Industrie natürlich, aber auch jeder Einzelne von uns. Denn wir sind Teil der Handlung. Wir schreiben unsere eigene Geschichte fort. Weil das aber noch nicht reicht, weil wir immer Emissionen haben, die wir nicht verhindern können, brauchen wir negative Emissionen. Sowas wie das Olivin oder irgendwelche Staubsauger oder Pflanzenkohle. Aber wir dürfen nicht auf sie bauen, denn diese Technologien sind noch lange weit entfernt davon, global eingesetzt zu werden. Und auch sie haben Nachteile und auch sie kosten Geld. Das heißt, nicht das Lösen des Olivins löst die Klimakrise. Ihr löst die Klimakrise. Denn ohne euch 90%, ist meine Arbeit am Olivin komplett irrelevant. Die Politik hat uns Wissenschaftler seit 200 Jahren ignoriert. Deswegen möchte ich euch bitten, macht das bitte nicht auch. Helft mir, uns allen zu helfen und macht mit bei der Energiewende und was wir alles dazu brauchen. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank, Franka und Elena. Wir haben noch 3 Minuten für Q&A, wenn ihr Fragen habt. Es gibt 4 Saalmikrofone. Stellt euch hin und dann machen wir die Q&A. Gibt es Fragen aus dem Internet?
Das haben wir geteilt. Keine Fragen, nur Lob. Okay.
Und ich sehe tatsächlich auch niemanden an den Saalmikrofonen.
Ihr könnt euch auch einfach sagen, mit welchem Meme ihr euch am meisten identifiziert habt.
Das ist deins, ja. Also wir sind noch eine Weile hier. Ne? Wir werden uns gleich hier leise rausbegeben. Und wir haben eine Tasche voll Bücher. Hups. Und vielen Dank. Wie ich schon sagte, in den letzten 2 Tagen habe ich viel darüber gelernt, was diese Community gemeinsam schaffen kann. Es geht viel auf diesem Kongress um Energiewende, um Digitalisierung, um Nachhaltigkeit. Und genau das ist das, was wir brauchen. Und was die meisten nicht anfassen oder extrem falsch anfassen, was wir hier gelernt haben bereits. Und Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich finde, diese Community ist was ganz Spezielles im Gegensatz zu vielen anderen, wo ich Einblick haben durfte. Und wenn jemand was auf die Beine stellen kann, dann ihr.
Ein wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Elena. Vielen, vielen Dank, Franka.
Danke, dir auch.
Genau, danke für die Moderation und die Technik.